Wir lesen heute aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel, unseren Predigttext. 1. Korinther, Kapitel 1, 4 bis 9. Und ich bitte, dass wir wieder dafür aufstehen. Und im Anschluss beten wir dann noch. Also, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, von 4 bis 9. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Bitte gib Gnade zur Verkündigung, bitte schenk die rechten Worte, die rechten Beispiele. Und bitte gib auch offene Herzen, dass dein Wort wie ein Same da einfallen kann und unter uns Frucht bringt. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr die Gemeinde in Korinth etwas kennt aus diesem Brief und aus dem nächsten Brief. Da finde ich es doch etwas sonderbar, dass der Paulus denen einen Brief schreibt, wo er die, entschuldigt, dass ich so salopp sage, aber wo er sie mal ordentlich zusammenfaltet wegen der Unordnung, die bei ihnen ist. Und die ist schon arg bei den Korinthern gewesen. Also da sind wir auch sicher nicht mit vergleichbar. Da gab es moralische, offene Sünden, die geduldet wurden. Da war ein Chaos, eine Katastrophe. Da hat man das Liebesmahl gehalten mit dem Gedächtnisteil, wo man an das Leiden und Sterben Jesu gedacht hat. Und da waren welche, die waren betrunken. Also die waren wirklich eine Katastrophe. Und dann schreibt Paulus in diesen Brief, wo er das alles aufarbeitet, ihn das vor die Augen hält. Und dann fängt er so an. Dann ist das seine Einleitung. Und ich denke, wenn das für die Korinther gilt, und das ist hier nicht hypothetisch gemeint oder irgendwie, ja, vielleicht könnte das bei euch so sein, sondern er sagt, bei euch ist das so. Ihr seid Gläubige, dann ist das so bei euch. Dann ist das aber auch bei uns so. Und hier schreibt der Paulus, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen. Das muss man sich mal vorstellen. Er dankt für sie, wegen ihnen. Und jetzt schreibt er warum? Für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Es ist immer so interessant, warum wir für Dinge dankbar sind bei den anderen. Der Paulus sagt, ich bin dankbar, dass euch in Christus Jesus Gnade gegeben ist von Gott. Wir wünschen uns manchmal, und das kann man wegen mir auch machen, sage ich vorab, ja, wir wünschen uns gerne Gottes Segen. Paulus macht das eigentlich nie. Wenn wir den Vers davor gucken, da ist ja sein klassischer Gruß, den eigentlich in jedem Brief vorweg losschickt. Er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Erste, was er ihn wünscht, ist Gnade. Und wir haben diese Gnade alle so bitter nötig. Und da kann sich keiner rausnehmen von uns. Ich finde, ein wichtiger Vers steht im Johannesevangelium, im ersten Kapitel. Da steht nämlich in Johannes 1, Vers 17, da legt Johannes der Täufer Zeugnis ab von Jesus. Und er sagt dann über ihn unter anderem in Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ich habe bis gestern gerade 5. Mose gelesen und das ist schon hart, dieses Buch zu lesen. Wenn du da so guckst, was drinsteht, was Gott von Israel erwartet hat unter dem Gesetz, das ist unglaublich. Da stehen so Dinge drin wie, wenn Eltern einen erwachsenen Sohn haben, der in Ausschweifung lebt, dann sollen sie ihn vor die Ältesten der Stadt schleifen und das offen aussprechen, ihn selber anklagen. Das müsst ihr mal vorstellen, du müsstest deinen eigenen Sohn anklagen, damit er dann von allen aus der Stadt zu Tode gesteinigt wird. Das forderte das Gesetz. Da sind andere Dinge beschrieben. Wisst ihr, das ist vielleicht schon ein übles Beispiel, aber das Gesetz hat von einer jungen Dame, von einem Mädchen erwartet, wenn da einer kommt und will ihr Gewalt antun, soll sie um Hilfe schreien. Und in der Regel ist es so, so ein junges Mädel hat dann Angst. Da geht die Kehle zu. Und trotzdem erwartet das Gesetz so etwas. Sind sicher auch die Väter mit in Rechnung genommen, die sollen ihren Töchtern gefälligst sowas beibringen. Aber wir müssen uns mal überlegen, was das Gesetz fordert von uns. Und da musst du ja einfach nur erkennen, das schaffe ich im Leben nicht. Das waren ja nur zwei kleine Beispiele. Und das schaffst du ja im Leben nicht zu halten. So gucken wir uns mal ehrlich mal das erste Gebot an, dass man nur einen Gott haben soll, und das ist der Gott der Bibel. Und dann sollst du ihn noch von ganzer Seele und mit aller Kraft, mit allem, was in dir ist, noch lieb haben. Mal ganz ehrlich, macht doch keiner von uns. Das packen wir doch gar nicht. Wir lieben uns selber doch noch viel mehr. Das heißt, wir haben eigentlich keine Chance. Keiner von uns kann irgendwas vor Gott vorweisen. Da sagt jemand zu Philipp Busch, dem Pfarrer, schon längst verstorben, hat sich herumgeschlagen mit den Nazis, sagt jemand zu ihm, also wenn ich mal gestorben bin, dann will ich selber vor Gott Rechenschaft ablegen. Dann will ich selber gerade stehen für mein Leben. Da will ich keinen Stellvertreter Jesus haben. Naja, sagt Philipp Busch, dann musst du ihm das mal erklären, warum du das nicht getan hast, warum du nicht so gelebt hast. Wir haben keine Chance. Und dann steht hier weiter, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Uns lehrt die Bibel ja auch ganz klar, dass das Gesetz eigentlich nur eine Aufgabe hat, nicht unser Leben zu ordnen. Und da gehören auch die 10 Gebote dazu. Sie sollen nicht unser Leben ordnen oder uns eine Anweisung für unser Lebensalltag sein, sondern es hat eine Aufgabe. Paulus beschreibt das einmal so, das Gesetz ist ein Pädagoge auf Christus hin. Und der Pädagoge war damals in diesem Kulturkreis, das war meistens ein Sklave, der dann verantwortlich war, dass die Kinder der Reichen zur Schule gebracht werden. Und wenn er sie an der Schultür abgegeben hat, war der fertig mit seinem Job. Da drin hat er nichts zu melden gehabt. Und so ist das Gesetz auch. Das Gesetz bringt uns zu Christus, weil wir keine Chance haben. Und dann ist es fertig. Dann hat es seine Aufgabe getan. Dann lernen wir immer noch im Gesetz, wie Gott es ernst nimmt, wie zum Beispiel das Opfer Jesu aussieht, wenn er uns das darstellt, wovon er uns alles gerettet hat, was überhaupt noch Sünde ist und so weiter. Das können wir alles noch lernen. Aber wir sind nicht mehr unter diesem Druck, den das Gesetz gibt. Du sollst und du schaffst es nicht. Und das ist uns in Christus gegeben. Das ist die Gnade Gottes. Und Gnade heißt ja bei Gott nicht, wie sagte das der Joachim Langhammer, der ja schon verstorben ist, so, Gott ist kein Polizist, der durch die Finger schaut. Ne, wir haben 5 Finger. Wir kennen das Sprichwort, 5 gerade sein lassen. Und wir wissen alle, 5 ist keine gerade Zahl. Die kann man nicht durch 2 teilen. Ja, kann man schon, da hast du eine Kommazahl, da hast du 2,5. Aber 5 ist keine gerade Zahl. Und Gott ist auch nicht so. Er nimmt das ernst. Wenn wir mal aufschlagen, im Römerbrief, dieses berühmte Kapitel 3, da steht im Römer 3, ich lese mal Vers 24 und 25. Römer 3, 24 und 25. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Also wir haben diese Gnade, die wir so bitter nötig haben, in Christus. Das haben wir eben gelesen im Korintherbrief. Und wir haben die Gnade, heißt es hier, aufgrund der Erlösung. Im nächsten Vers heißt ja, dass der Jesus unser Sühnopfer ist, so wird es hier übersetzt. Steht eigentlich ja, weiß vielleicht der eine oder andere, eigentlich Sühnedeckel. Das Ding, was auf der Bundeslade drauf liegt, wo das Blut drauf gesprengt wird, damit man mit Gott versöhnt wird. Und aufgrund seines Erlösungswerkes können wir Gnade haben. Und er sagt auch gleich, dass es nur ein Mittel gibt, das anzunehmen, das ist der Glaube. Jesus ruft ja auf, in seiner ersten Botschaft, so könnten wir das sagen, im Markus-Evangelium, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft. Buße tun heißt Einstellung ändern. Also Gott Recht geben. Du hast Recht mit deinem Gesetz, ich bin ein Sünder, ich kann nichts machen, Jesus ist meine einzige Chance. Und dann muss man das glauben, dass das für einen persönlich gilt. Und das ist das, was die Bibel dann Bekehrung nennt. Dann beginnt das Christsein, dann kriegt man diese Gnade, dann kommt ein neues Leben. Wisst ihr, wenn ich, hier steht es so schön, die Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich kriege das nicht, weil ich so schön meine Sünden bekennen könnte. Ich kriege es auch nicht mal, weil ich bete. Ich kann gar nichts machen. Ich kann kein Werk tun. Wenn ich glaube, dass ich errettet bin, weil ich meine Sünden bekannt habe, ist Religion. Das rettet mich nicht. Wenn ich glaube, dass ich bestimmte Dinge getan habe, die Gott ja jetzt gut finden müsste bei mir, ist Religion. Es rettet mich nicht. Also das Gebet, das kann ein Ausdruck in der Bekehrung sein. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ich will keinem die Bekehrung absprechen, weil er ein Gebet gesprochen hat, wo er Sünden bekannt hat. Aber das ist nicht der Grund, warum ich gerettet werde, sondern sein Opfer, das ich im Glauben annehme. Mehr kann ich nicht tun und selbst das ist nicht mal eine Tat. Und da kommt die Gnade her. Und wenn wir das verfolgen, weiterverfolgen in der Schrift, haben wir zum Beispiel hier in Römer Kapitel 6 so einen Vers, da heißt es dann in Vers 14, Römer 6, Vers 14, wir haben ja eben das Problem mit dem Gesetz gesehen. Und der Paulus beschreibt es auch einmal und sagt, das Gesetz kam und die Sünde nahm das Gesetz als Anlass und dann musste ich sündigen. Also das, was von Gott als Leben gegeben wurde, ist für mich wie Sünde geworden. Und hier steht in Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir Gläubigen haben es jetzt bitter nötig, die Gnade zu haben, damit wir Sieg haben können über Sünde. Damit wir nicht wie Sklaven bleiben, die sündigen müssen, sondern dass wir auch Siege im Leben verzeichnen können. Also wir sehen, auch wir Gläubigen, bei uns das nicht einfach einmal abgehakt, so Jesus ist für mich gestorben, ich habe das zum Glauben angenommen, wunderbar, jetzt kann ich mich mit anderen Dingen endlich mal beschäftigen. Nein, ich brauche die Gnade ja immer noch. Oder 2. Korinther, Kapitel 1, da sagt der Paulus nochmal etwas über sich selber und er ist ja das von Gott gegebene menschliche Vorbild. Der Jesus ist das Vorbild und mit Paulus zeigt Gott uns, wie ein Mensch, der auch gerettet werden musste wie wir, der genauso ein Sünder ist, wie man das lebt. Und dann schreibt dieser Paulus von sich, 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 12. Also er schreibt über sich und seine Mitarbeiter. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders bei euch. Für mein ganzes Leben, für meine Art zu leben, für meinen Wandel, also die Art, wie man das Leben führt, brauche ich heute die Gnade Gottes. So abhängig sind wir von Gott, dass wir seine Gnade brauchen, dass er sich uns gnädig zuwendet, dass wir jetzt einen anderen Wandel führen können als vorher in der Welt. Ich habe hier auf dem Zettel, wenn ihr jemand hat oder mitnehmen will, da stehen jetzt noch ganz viele Bibelstellen, um das einfach mal zu zeigen, wie nötig wir die Gnade Gottes heute noch haben. Und das ist dann eigentlich sind das nur ein paar Blitzlichter. Das kann man noch weiter verfolgen im Neuen Testament, wie bitter nötig wir heute als Gläubige noch die Gnade Gottes haben. Dass wir ihn zum Beispiel brauchen, weil wir schwach sind. Ja, im 2. Korintherbrief in Kapitel 12 sagt Gott ja zu Paulus, oder er berichtet, wie Gott zu ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, du schwacher Mensch, schwacher Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, dann ist meine Kraft bei dir Schwachen, dann kommt sie zur vollen Ausreifung. Ich habe es bitter nötig, dass ich Worte habe, die in der Gnade Gottes sind, Kolosser 4. Also mein Reden, wie ich rede, habe ich die Gnade Gottes bitter nötig. Oder für meinen Dienst, egal welchen Dienst ich in der Gemeinde habe. Und jeder, sehen wir gleich noch, jeder hat eine Aufgabe in der Gemeinde. Und wenn es mal ein Kuchen mitbringen ist für den Sonntagkaffee. Aber jeder hat eine Aufgabe. Und dafür braucht man Gnade. Wir unterteilen das gerne so, naja, es gibt so geistliche Dienste, ja, die entschuldigt, dass ich so salopp sage, aber die frommen Schwätzer hier vorne, ja, das sind die ganz besonders Geistlichen. Aber der Techniker da oben, der hat ja keinen geistlichen Dienst, das ist ja nur was Technisches, das kann ja jeder machen. Nein, nein, der braucht die Gnade auch für seinen Dienst. Auch das braucht die Gnade Gottes, damit man helfen kann, damit zum Beispiel das Wort verkündigt werden kann, dass wir singen können, dass der Gottesdienstleiter durch den Gottesdienst leiten kann. Der muss auch manchmal seine Vorstellung zurückschrauben und sagen, nein, nein, das bringt uns gerade nicht weiter hier. Und so haben wir in allen Bereichen die Gnade Gottes einfach nötig. Und der Paulus sagt hier, ich danke Gott, dass euch diese Gnade gegeben ist in Christus Jesus. An keinem anderen Ort ist diese Gnade zu finden als in Christus Jesus. Und da sehen wir wieder, das Gesetz ist durch Mose gegeben, haben wir gelesen. Da geht es um Gegenstände, um Sachen, die man anfassen kann, um irdische Dinge. Bei Jesus geht es um Gnade und Wahrheit. Das sind geistliche Dinge. Und dann sehen wir auch oft, wo wir stehen. Wollen wir uns mit Dingen beschäftigen? Oder wollen wir uns mit einer Person beschäftigen? Mit einer Person, die unsere einzige Chance ist. Auch für uns Gläubige. Ich weiß, dass ich hier immer dasselbe sage. Also immer von derselben Person rede. Jedes Mal. Aber sonst haben wir ja keine Botschaft. Werden wir gleich noch sehen. Paulus sagt es selber, dass es sonst nichts gibt. Diese Gnade gibt es nur in Christus. Deswegen haben wir ihn jeden Tag nötig. Jeden Tag brauchen wir ihn als Gläubige. Das ist ja auch eine Beziehung, die man mit ihm führt. Und die führen wir jeden Tag. Also manchmal auch nicht. Also das soll ja nicht so sein. Und hier Vers 5 heißt es, und wir könnten hier am Ende von Vers 4 einen Doppelpunkt setzen und sagen, so geht's. Vers 5 heißt es, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Also dieser Reichtum, oder in Kolosser beschreibt Paulus das mal, die Fülle in Christus, zu der wir gebracht sind. Das müssen wir uns überlegen, dass die Bibel echt, entschuldigt, aber ungeheuerliche Dinge über die Gläubigen manchmal sagt. Und wir sehen ja hier zum Beispiel die Korinther, da muss man nur ins eigene Herz gucken, was für Chaoten wir eigentlich sind. Und trotzdem sagt ihr, in allem reich gemacht. Die Fülle, die Gott in seinem Sohn Jesus Christus wohnen ließ, zu der sind wir gebracht in ihm. Aber oft sind wir ehrlich, manchmal wundern wir uns doch, wo ist denn diese Fülle? Wo ist denn dieser geistliche Reichtum? Wo ist das neue Leben? Er sagt hier dann zum Beispiel weiter, in allem Wort. Da steht ja das griechische Wort, ich denke, das haben wir oft schon gehört, Logos. Und Logos ist zum Beispiel das Reden. Also die Rede, die man hält, da sagt der, hat der alte Grieche Logos zugesagt. Also wie man redet. Und das ist wichtig. Wisst ihr, das ist ja auch eine Bezeichnung für das Wort Gottes, das wir in den Händen halten. Das ist das Logos von Gott. Und das sind, wenn wir es gewichten wollten, dann müssen wir sagen, dann ist das, wo das Zentrum drin steht, von dem wir aus alles erklären können, alles beurteilen können, sind es die Paulusbriefe. Denn dem Paulus hat Gott die Aufgabe gegeben, das Wort auf das Vollmaß zu bringen, so heißt es in der Schlachter. Also dahin zu bringen, wo es hin sollte. Und der redet die ganze Zeit von Jesus. Wenn man seine Briefe liest, hier im Korinther zum Beispiel, der hat kein anderes Thema. Der bringt es dahin. Und wenn wir mal 2. Korinther 5 aufschlagen, da sagt der Paulus, was für eine Aufgabe wir alle haben. 2. Korinther 5, ich denke, das sind sehr bekannte Verse, ich lese mal 19 und 20. 2. Korinther 5, 19 und 20. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Übrigens, hier steht für das Wort der Versöhnung wieder Logos, also unser Wort aus unserem Text. Das hat er in uns hineingelegt. Und von der Versöhnung, da ist ja das große Thema dieses Buches. Der große Gott, der herrlich ist, frei von jeder Sünde, heilig ist, der rettet den elendigen Menschen, der unter die Sünde verkauft ist, der keinen anderen Ausweg hat als die Erlösung, die Gott ihm gibt. Und das nennt sie auch Versöhnung mit Gott, weil der Mensch mit Gott im Krieg ist. Er rebelliert dagegen. Und ich denke, es gab noch nie eine Zeit, wo man das so klar gesehen hat wie heute. Dass gegen jede Ordnung Gottes, über alles, was Gott verboten hat, alles, was Gott Sünde nennt, auf einmal toll ist, auf einmal ehrenswert ist, auf einmal per Gesetz geschützt wird. Und trotzdem ist Gott da und sagt, ich will mich versöhnen. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, das zu sagen. Ihr habt was zu sagen. Ihr habt was zu reden. Nämlich, dass die Menschen sich mit Gott versöhnen lassen sollen. Und das, denke ich, bedeutet es hier auch, wenn wir in unseren Text gehen, dass wir reich gemacht sind in allem Wort, dass wir durch das Wort Gottes etwas zu sagen haben. Es sagt weiter auch noch, in aller Erkenntnis. Man könnte es ganz streng übersetzen mit Wissen oder Zusammenhänge erkannt einfach. Es gibt noch ein anderes Wort im Griechischen, das ist stärker. Das wird auch mit Erkenntnissen in der Schlachterbibel übersetzt, aber hier ist es eher etwas schwächer. Aber wir wissen was. Wir kennen jemanden. Das kennen wir aus dem Philipper 3, wo Paulus uns zeigt, dass das Wichtigste für ihn überhaupt ist, dass er Christus kennen darf. Dass er eine Beziehung mit ihm hat, dass er von ihm weiß und mit ihm zusammen ist und ihn sieht in seinem Leben, wie er wirkt. Und darin heißt es hier, seid ihr reich gemacht. Also rufen wir uns das nochmal in Erinnerung, die verrückten, chaotischen Korinther. Reich gemacht in allem Wort und aller Erkenntnis. Wenn wir hier lesen im Vers 2 in diesem 1. Korinther Kapitel 1, da adressiert Paulus den Brief. Und den schreibt er ja nicht nur zu den Korinthern. Also die stehen jetzt erstmal als Adresse oben drauf auf dem Brief. Aber er schreibt hier in Vers 2 an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an allen Orten, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Und da sehen wir, das sind wir heute eigentlich auch gemeint. Auch wenn wir nicht in Korinth leben. Aber das gilt ja auch uns. Und wir sind, ich muss mal vorstellen, wir sind reich gemacht da drin. Da ist Reichtum. Und dann heißt es in Vers 6, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Oder man könnte sagen, so wie das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Jetzt sehen wir wieder, worüber es geht. Es geht um ihn und um das Zeugnis von ihm. Sonst wird das keine Praxis bei uns, sonst ist das für uns Theorie. Und es gibt nichts Elendigeres im Reich Gottes als Theorie. Wenn man alles erkannt hat, alles weiß und nichts passiert. Es bleibt so, wie es vorher war. Wenn wir mal hier ein Kapitel weitergehen, 1. Korinther Kapitel 2, ich lese mal ab 1, da steht nämlich etwas. Da beschreibt der Paulus den Korinthern, wie er zu ihnen gekommen ist. Und ich denke, das ist ein Musterbeispiel, wie es geht. Er sagt, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede, steht übrigens wieder Logos, oder Weisheit, das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Dem Paulus war es nicht wichtig, eine ausgefeilte, gute Rede zu halten. Aber was war ihm wichtig? Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus. Und zwar als den Gekreuzigten. Und deswegen ist ganz gut, dass da oben ein Kreuz ist. Dass wir das vor Augen haben. Manchmal gewöhnt man sich ja dran, dann sieht man es nicht mehr. Aber gucken wir da nochmal zwischendurch hin. Das ist die Botschaft, die hier von diesem Ort verkündigt werden soll. Ich weiß nicht mehr, welcher Pfarrer das war damals. Ich glaube, in der evangelischen Kirche. muss schon ein paar hundert Jahre her gewesen sein, der hat auf der Kanzel mal da in seiner Kirche gesagt, ich will hier unter dieser Kanzel beerdigt werden, damit, wenn da oben einer etwas anderes verkündigt als Jesus Christus allein, dann will ich meine Hand aus dem Grab strecken und sagen, du verkündigst ein anderes Evangelium. Und darüber müssen wir auch wachen, dass hier keine andere Botschaft kommt als Jesus Christus allein, und zwar der Gekreuzigte, denn wir haben sonst nichts. Dann wird es Philosophie, dann wird es billige Moral und dann passiert auch nichts Geistliches. Dann hat vielleicht der gewonnen, der von Natur aus ein Temperament hat, das vielleicht Beständigkeit hat oder ein bisschen mehr Stärke hat, Dinge durchzuziehen und Konsequenz halt mitbringt. Der andere ist verloren. Und dann sagt er weiter, und ich war in Schwachheit, mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Übrigens, Vers 1, das Zeugnis Gottes, für Zeugnis steht dasselbe Wort wie bei uns im Text, und das ist das Martyrion. Wir kennen die Märtyrer. Und das hat eigentlich nicht nur was mit Sterben zu tun, sondern dass man für diesen Gott steht, egal was es kostet. Und dieses Zeugnis bringt er ihn auf diese Art, und er will es nicht menschlich machen. Ja? Ihm ist nicht wichtig, dass das jetzt rhetorisch super ist oder dass er immer die beste Struktur hat. Also wenn du mal so Briefe liest von dem, dann denkst du manchmal, wo ist er denn jetzt schon wieder, der Paulus? Ja, oder macht dann so, für uns ist das so wie so ein ganzes Kapitel, schiebt dann auf einmal den Text rein und du liest, warte mal, wir haben doch gerade einen anderen Gedanken gehabt. Ach, da fängt er ja wieder an. Okay. Und trotzdem gebraucht Gott so einen Paulus und solche Briefe, wo du vielleicht sagen würdest, na, das hätte man ein bisschen besser strukturieren können. Ne? Hätten wir vielleicht auch mit Seiteneinzug gemacht und so, und hätte er vielleicht selber noch Überschriften einsetzen können. Das macht er nicht. Gott nimmt es so, wie es ist und setzt es ein. Und so festigt er bei den Korinthern das Zeugnis von Jesus Christus, damit es stabil wird. Der Petrus sagt einmal, also es macht mir nichts aus, euch immer dasselbe zu schreiben. Und euch macht es gewiss, euch macht es sicher, macht es stabil. Die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Jetzt will er sogar weitergehen, der Paulus hier, er geht ja dann weiter und sagt noch einen Gedanken. Er sagt nämlich, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Und die Gnadengabe ist ja in der Bibel, im Neuen Testament, eine übernatürliche Gabe, die Gott gibt, damit jemand zum Dienst befähigt ist für ihn. Also meine, da darf man anderer Meinung drüber sein, aber meine Stimme habe ich nicht bekommen, als ich mich bekehrt habe, als ich wiedergeboren wurde, sondern das habe ich mitbekommen auf meinem Lebensweg bei Geburt. Das ist erstmal überhaupt nichts Geistliches. Und noch eine ganz andere Frage, ob man damit dann in der Gemeinde dient. Gnadengaben sind etwas Übernatürliches. Und die erste Gnadengabe, die wir alle haben, wir haben nämlich alle mindestens drei. Jeder Gläubige hat mindestens drei Gnadengaben. Die erste ist Römer 6. Da steht nämlich, die Gnadengabe Gottes aber, steht wieder unser Wort, Charisma, ist das ewige Leben. Die ist bei uns Gläubigen allen gleich, das haben wir alle, das ewige Leben in unserem Herzen, das irgendwann auch äußerlich Realität wird in der Ewigkeit. Das hat jeder bekommen. Und das ist auch die wichtigste, auf die alles aufbaut. Dann haben wir eine zweite, und da gibt es zwei Varianten von, das 1. Korinther 7. 1. Korinther 7 ist ein Ehekapitel. Und Paulus sagt, das müssen wir überlegen, da müssen wir auch für Russlanddeutschen manchmal unsere Art zu denken, auch mal ein bisschen revidieren. Paulus sagt nämlich, im Wort Gottes, von Gott eingegeben, ich wünschte, ihr werdet alle Single wie ich. Das wäre das Bessere. So kann man Gott dienen. Und dann siehst du ja auch, wie Paulus Gott dient. Aber er sagt dann selber, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Das ist jeder, der sich bekehrt und Single ist, muss sich auch fragen, soll ich heiraten? Das ist eine Gnadengabe aus Gottes Sicht, denn die beeinflusst den Rest meines Lebens. Zum Beispiel mein Dienst im Reich Gottes. Der hat immer mit der Ehe zu tun. Wenn ich jemand nicht verheiratet ist, so wie ich zum Beispiel, der kann Gott ganz anders dienen. Ich muss manchmal sagen, halt, stopp, kann ich nicht machen. Ich bin auch verantwortlich für Frauen und Kinder zu Hause. Der Ledige muss das nicht machen. Und Paulus musste nicht auf seine Frau Rücksicht nehmen, weil die nicht da war. Die gab es nicht. Der konnte am Tag die Leute ermahnen und nachts arbeiten. Ich weiß nicht, wie der das gesundheitlich weggesteckt hat, aber er beschreibt es so. Und das konnte er nur machen, weil er ledig ist. Aber hier hat jeder seine eigene Gnadengabe von Gott. Und dann haben wir etwas Drittes. Das ist das wahrscheinlich an das, was wir als erstes denken. In 1. Petrus 4 steht es. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und dann kommt eine Auflistung. Also ich brauche eine besondere Gabe von Gott, mit der ich dienen soll. Und jeder hat mindestens eine. Wenn man sich an Jesus hält, wenn man seine Beziehung mit ihm pflegt, dann wird es schon an einem rechten Fleck im Herzen brennen, wo man arbeiten soll. Und dann kommen auch andere und bestätigen das. Weil das nicht menschlich dann passiert, sondern auch übernatürlich. Und die Gläubigen sehen das, manchmal sehen es sogar die Ungläubigen. Manchmal sehen die sogar solche Sachen viel schneller als wir. Weil wir oft so in unserem Trott sind und meinen, so und so müsste es jetzt laufen. Und wir fragen gar nicht mehr, ob Gott das so will. Aber er gibt jedem mindestens eine Gabe, mit der er hier arbeiten soll. Also in der Gemeinde Jesu gibt es keine Arbeitslosen. Da gibt es auch kein Arbeitslosengeld. Vielleicht zur Überbrückung mal, wenn man mal nicht kann oder krank ist oder sowas. Ja, aber normalerweise arbeitet jeder in der Gemeinde mit. Jeder hat eine Aufgabe. Und Paulus sagt zu den verrückten Korinthern, ihr habt keinen Mangel. Und damit sagt er ja auch eigentlich zu uns, ihr in Coesfeld habt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Euch fehlt da nichts. Ihr müsst, wenn ich mal in die Situation sprechen darf, nicht mal warten auf irgendjemand aus dieser weiten Welt, der die Gnadengabe des Vorstehens hat, dass der irgendwann mal zu euch kommt. Ich habe euch alles gegeben in dem Maß, in dem ihr es braucht. Da fehlt nichts. Ist alles da. Ist auch für jede Aufgabe, die hier nötig ist, hat Gott jemanden. Es gibt ja diese Stelle, wir kennen das ja aus der Bibelstunde, Matthäus-Evangelium, wo Gott zu den Jüngern sagt, jetzt betet, weil die Ernte reif ist, dass Arbeiter kommen. Also im Reich Gottes braucht es Arbeiter, betet dafür, dass welche kommen. Als wir jung waren, haben wir immer gesagt, das ist ein gefährliches Gebet, weil es sein könnte, dass der Herr dein Gebet erhört und sagt, jetzt gehst du. Da ist jetzt deine Aufgabe. Und das kann Gott. Er kann seinen Leuten eindeutig mitteilen und klar machen, was sie tun sollen. Da braucht man nicht dran zweifeln. Manchmal zweifeln wir ja, weil wir ihn nicht sehen. Wir hören auch keine Stimme vom Himmel, wie wir das vielleicht aus dem Alten Testament kennen. Die kommt ja nicht. Aber er kann uns ein ganz klares Zeugnis ins Herz geben. Und dann können wir losgehen. Und wenn dann noch jemand von den Geschwistern kommt und sagt, ja, stimmt, da habe ich einen Segen mitgenommen. Da ist mir, wie sagt das Paulus einmal, eine weitere Gnade zuteil geworden, hat mir für meinen Alltag geholfen, was du gemacht hast. Und dann weiß ich, wo ich gehen kann. Und hier heißt es, ihr habt darin keinen Mangel. Und dann kommt wieder so eine Wendung und dafür ist Paulus, finde ich, ja auch ein bisschen berüchtigt. Der macht manchmal so Wendungen in seinem Text, wo du gar nicht denkst, dass das zusammengehört. Er sagt hier, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Er stellt das Dienen mit der Gnadengabe in Verbindung mit dem Warten auf das Kommen Jesu Christi, also die Offenbarung Jesu Christi, die Apokalypsis heißt es hier im Griechischen, das kennen wir. Es gibt ein Buch, das diesen Titel hat in der Bibel, die Apokalypsis Jesu Christi, das ist das Buch der Offenbarung. Ihr wartet drauf, während ihr das lebt, das bei euch da ist. Das gehört zusammen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, mit diesem Gläubigen unter den Kommunisten, damals Sowjetunion oder UdSSR, hochgebildeter Mann, Ingenieur. Und dann wollten die Kommunisten ihn demütigen und haben ihm seinen Job weggenommen und haben ihn dazu verdonnert, die Straße zu kehren. Aber sie haben ihm nur den Besenstiel gegeben. Und dann hatte er seine Demütigung, musste die Straße kratzen. Und dann haben die Gläubigen ihn versucht zu unterstützen, ihm geholfen, mit ihm gesprochen. Und irgendwann saß er mal mit einem hochstudierten Theologen. Nichts gegen hochstudierte Theologen, versteht mich nicht falsch. Der hat ja auch was Gutes getan hier. Da sieht man ja auch, dass diese Leute auch leben, was sie da studieren. Die gibt's ja auch. Jetzt sitzt er mit ihm auf der Bank und will ihn eigentlich trösten. Und dann fragt dieser gedemütigte Mann ihn, ach, meinst du, er kommt bald? Und das traf ihn wie ein Schlag. Er berichtet, ich könnte dem jetzt genau biblisch-theologisch erklären, warum ich Entrückung so und so sehe, wann sie passiert und wie das passiert. Konnte ich alles auf den Stegreif. Aber er hat gewartet. Der hatte Sehnsucht danach. Und wisst ihr, ich habe es nicht auf dem Zettel stehen, aber die Bibel sagt an einer Stelle, spricht sie von der Sünde Sodoms. Und dann sagt sie nicht als erstes die Unmoral in Sodom, sondern sie sagte Brot in Fülle. Und sind wir ehrlich, das ist das, was uns in unseren Tagen wahrscheinlich am meisten vom geistlichen Leben abhält, dass es uns zu gut geht. Wisst ihr, bei den Korinthern war das so, bei den meisten wahrscheinlich, die nicht reich waren. Hätten die damals einen Kühlschrank gehabt, wäre der nicht immer voll. Die Reichen hatten immer genug damals. Aber das normale arbeitende Volk, naja, es gibt, wir wissen aus Zeiten im alten Rom, da waren die ziemlich unterernährt, die normalen Leute. Und uns geht es so gut, dass wir keine Sorgen mehr haben. Gut, manchmal gucken wir die Medien an und wir wissen nicht, was da kommt, aber sind wir ehrlich, das haben wir dann ganz schnell wieder vergessen, wenn der volle Kühlschrank vor uns steht. Und wenn wir unsere tollen Geräte wieder bedienen dürfen, uns mit den Medien berieseln lassen können, dann ist das Warten wie ausgeschaltet. Dann ist auch keine Dringlichkeit, für irgendwas zu kämpfen, weil es uns ja so gut geht. Also nochmal Vers 7. Das Dienen mit der Gnadengabe hängt immer zusammen mit dem Warten auf das Kommen Jesu, weil wir das, wie heißt es einmal bei Petrus, glaube ich, wir beschleunigen den Tag seiner Wiederkunft. Wir eilen drauf zu, wir wollen das endlich haben und dafür, das wäre ja mal, stell dir vor, beim Kaffee sitzen wir und sagen, oh, hoffentlich kommt der Jesus bald wieder. Ich habe das ja mal erzählt, bevor ich geheiratet habe, habe ich ja ernsthaft manchmal gebetet, Jesus, ja, ich will ja auch schon gerne haben, dass du bald kommst, aber lass mich noch heiraten. Ich glaube, Gott findet das nicht so schlimm in der Situation, er ist ja barmherzig. Aber uns geht es doch oft einfach zu gut und dann will man gerne hier bleiben. Vielleicht noch ein Gedanken zu dieser Gnadengabe. Ich habe das euch auch schon mal erzählt, aber von dem Missionar Samuel Hepich, diesem schwäbischen Missionar, der dann sich vorbereiten ließ vom Missionswerk auf eine Ausbildung für das Missionsfeld. Und er hat das Bibelhebräisch nicht in seinen Schädel bekommen. Und du musst ja, wenn du Missionar bist, ja auch eigentlich die Bibelsprachen kennen. Du musst ja vielleicht auch eine Bibel übersetzen. Das war schon eine Voraussetzung für die und ist ja auch irgendwo verständlich. Und das hatten die das da so bei ihrem Missionswerk, bei dem Gebäude hatten die so einen Bach und da ging eine Brücke drüber. Der ist dann irgendwann auf die Brücke gegangen, hat sein Hebräischbuch genommen und hat es ins Wasser geschmissen mit den Worten, die Abraham zu dem König von Sodom sagte, auf das du nicht sagest, du hättest Abraham reich gemacht. Also keine menschlichen Fähigkeiten, die ich mir beibringen kann als Mensch, nehme ich mit. Ist ja extrem, aber naja, das Komitee hat gedacht, der ist disqualifiziert. Der taugt ja nichts für die Arbeit da draußen. Der kann sein Bibelhebräisch nicht. Sein Griechisch ist vielleicht auch nicht viel besser. Was soll der da draußen machen? Der kann seiner Aufgabe gar nicht nachkommen. Und dann haben sie gemerkt, da ist doch was. Dann haben sie ihn nach Indien geschickt. Damals noch Commonwealth, ist das britische Commonwealth, diese als Großmacht, die Briten. Heute sind es ja die Amerikaner, vielleicht. Aber ja, lassen wir die Politik mal außen vor. Aber damals hatten sie dieses große Reich. Und dann ist der Samuel Hepich nicht zu den Indern gegangen, um die zu evangelisieren, sondern zu den britischen Soldaten. Das war sogar so, dass die den regelrecht gefürchtet haben, weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat. Er hat ihnen das Evangelium verkündigt, er hat ihnen Sünde verkündigt, er hat ihnen die Hölle gesagt und hat ihnen Jesus gebracht. Und die haben ihn regelrecht gefürchtet. Ein Regiment haben sie sogar genannt, das ist Hepichs Regiment. Also der hatte manchmal ein Ansehen höher als Generäle. Weil er ihm das Wort Gottes als einfacher Mensch ohne große Bildung gebracht hat. Und das hat Gott gebraucht. Dann haben sich da Männer aus der englischen Armee bekehrt. Und so kann Gott das machen. Manchmal nimmt er auch einen Paulus, der ein hochstudierter Theologe war. Aber selbst der legt dann keinen großen Wert auf seine Bildung, sondern auf das, was Gott ihm anvertraut hat. Und damit sollen wir Gott dienen. Und das bringt dann auch den Segen. Vers 8. Der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also der Paulus, der hält es für möglich, dass die chaotischen Korinther am Ende durchkommen. Und nicht nur irgendwie, sondern so wie es hier steht, unverklagbar sind. Und das ist schon besonders. Zu den Philippern schreibt er im ersten Kapitel in seiner Einleitung, dass er, wir schlagen das mal auf, Philipper 1. Da steht in Vers 6, also er ist auch dankbar und hat Fürbitte für die Philipper und dann schreibt er in Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass ihr gute Leute seid. Nein, das steht da natürlich nicht. Sondern er schreibt zu den Philippern, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist mal eine Zuversicht. Und die dürfen wir nehmen, die Zuversicht. Ich habe letztens mal von so einem YouTube-Kanal, den ich eigentlich sehr schätzte, so ein Short gesehen. Also Short ist ja das englische Wort für kurz. Also so ein Kurzvideo, eine Minute oder kürzer. Der hat dann, ich glaube, es waren 57 Sekunden erklärt, ob ein Gläubiger wieder verloren gehen kann oder nicht. Und ich dachte schon, das ist ein starkes Stück. Ne? Also der Paulus sagt, das ist ein Thema für die Gereiften. Und das handelst du nicht in 57 Sekunden ab. Es ist völlig egal, was er dazu sagte. Da brauchst du mindestens 57 Minuten für. Aber eine Sache müssen wir uns klar machen, egal welchen Standpunkt wir da vertreten wollen. Am Ende liegt es nicht daran, oder kann ich nicht einfach sagen, oh, ich bin jetzt bekehrt, jetzt kann ich Ehe brechen, jetzt kann ich klauen, jetzt kann ich einen Tod schlagen. Ich komme sowieso in den Himmel. Nein, nein, er sagt ja, er wird das Werk vollenden. Er macht hier weiter. Er wird euch unverklagbar darstellen. So wie wir Ehemänner das ja eigentlich mit unseren Ehefrauen machen sollten. Also wir sollten uns um sie ja so kümmern, entschuldigt, wenn ich es mal so sage, aber dass wir mit denen auch angeben könnten. Jetzt nicht, wie es die Welt tut, in ihrer Unkeuschheit, aber so viel von Wesen her, dass sie sich verändern kann und wir stolz drauf sein können. Und der Jesus macht das ja uns als Vorbild vor, also oder wir sind das Abbild davon. Aber er macht's richtig. Er kümmert sich um seine Gemeinde, um dich und mich so, dass wir unverklagbar sind. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Da steht dasselbe Wort im Griechischen, wie das, was für die Ältesten und Aufseher steht, über die man keine Klage hervorbringen soll. Und er will sich kümmern um dich und um mich, dass wir am Ende so dastehen. Also nicht, dass wir unser schluderiges Leben einfach weitergeführt haben, weil wir sowieso in den Himmel kommen, sondern er kümmert sich darum, dass er wirklich durch uns verherrlicht wird. Und hier steht ja noch in Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende. Also wirklich geistlich im Herzen stabil ist und nicht gleich wankelmütig wird, wenn was passiert. Und Gott macht das ja so, wo wir schon über Ehe gesprochen haben, manchmal stellt er so zwei Typen zusammen in der Ehe, die völlig gegensätzlich sind. Wenn wir uns Hudson Taylor und seine Frau angucken, da war Hudson Taylor eher der hat so viel Zweifel und Kämpfe gehabt, dass der fast kaputt gegangen ist, nur an den Kämpfen. Und seine Frau sagt auf dem Sterbebett, seit 10 Jahren keine Wolke zwischen mir und dem Herrn. Mann, das hätte ich gerne. So klar den Blick auf den Herrn Jesus gehabt. Aber wisst ihr auch, diese schwachen Leute, und das hatten wir am Anfang, da ist die Gnade Gottes wichtig. Und dann kommt auch die Kraft Gottes zur vollen Ausreifung, wenn da schwache Menschen sind, die sagen, ich habe nichts zu bieten. Aber in Christus kann ich's. Er macht das durch mich. Dann kann ich jemand, der stabil ist, werden. Dann kann ich jemand, der an seinem Platz mit seiner Gnadengabe Gott dient im vollen Segen, sagt Paulus einmal. Ich weiß, dass ich zu euch Römern kommen werde im vollen Segen. Dann kann ich so dienen. Aber weil er das macht Und da kann ich mich drauf verlassen. Absolut. Wenn wir hier Vers 9 sehen, Gott ist treu. Er sagt ja einmal, selbst wenn wir mal untreu werden, bleibt er doch treu. So gnädig ist er und barmherzig ist er mit uns. Selbst wenn wir Fehler machen, dann bleibt er treu. Dann können wir wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib, ich habe einen Fehler gemacht. Dann nimmt er uns wieder. Dann nimmt er uns auch wieder als Werkzeuge an. Ja, wir kennen das vom verlorenen Sohn. Wenn du erstmal ganz kaputt bist und niedergeschlagen bist, dann denkst du, jetzt kann ich Gott nie wieder dienen. Und der Vater geht mit seinem Sohn, der nach Hause kommt, ganz anders um. Der gibt ihm wieder die guten Kleider, er gibt ihm diesen Ring an den Finger. Also nicht nur so ein Schmuckstück, sondern das hat den Sohn ja auch als den Sohn des Vaters ausgezeichnet, der Rechte in diesem Haus hatte. Der hat ein Festmahl gemacht. Und das macht er mit uns dann genauso. So treu ist Gott. Durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt sehen wir, wo das drauf abzielt, nämlich mit dem Sohn, mit Jesus Christus Gemeinschaft haben. Und hier steht das Wort im Griechischen, das im Sinne von an ihm teilhaben können. Und wenn wir da mal aufschlagen, diese bekannten Stelle aus dem 1. Johannesbrief, dann steht da ja in Vers 3, 1. Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft, da steht wieder unser Wort, mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dann beschreibt er ja, wie das überhaupt funktioniert, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können, dass obwohl das Licht Gottes da ist in der Gemeinschaft, wir da drin leben können, trotzdem, dass wir Sünder sind. Nämlich, weil das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller Sünde. Das ist Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Oder von jeder Sünde. Und dann sehen wir, wie sich der Kreis schließt. Dann brauchen wir wieder Golgatha als Gläubige. Dann brauchen wir wieder das Blut Jesu, das uns wieder von diesen Fehlern reinigt, die wir tun dauernd. Damit diese Gemeinschaft sein kann und damit sie hier sein kann, hier in Coesfeld, nicht nur damals in Korinth, sondern hier bei uns, ein Miteinander, wo jeder seine Gnadengabe, die er hat, auch einbringt und dem anderen weiterhilft im Glauben, dass er näher zum Herrn Jesus kommt, dass er im Alltag mit ihm leben kann und dass er dann am Ende unverklagbar vor Gott stehen kann. Das will er machen. Dafür ist diese Gemeinschaft ja auch da, in der Herr Jesus im Mittelpunkt steht. Steht ja natürlich nochmal, da kommt unser Wort treu wieder, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, also wenn mir bewusst wird, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe mich versündigt, da muss ich mir die Sünde vor Gott eingestehen, da muss ich sie ihm bekennen, dann heißt es, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Dann habe ich wieder die Reinigung durch so Blut, denn wenn ich mich versündige und das liegen lasse, kann ich mit ihm keine Gemeinschaft haben. Gott kann das nicht. Er kann nicht mit Sünde. Da lege ich mir einen Stein zwischen ihm und mir in den Weg, der zur Mauer werden kann. Und dann brauchen wir uns nicht mehr wundern, wenn es an allen Ecken hier kracht oder nicht mehr geht. Denn in dem Moment kommt die Gemeinschaft wieder. Wenn er reinigt, wenn dieses Bild, was ich gebraucht habe, der Stein, der Mauerstein wieder wegkommt, dann kann die Gemeinschaft wieder da sein. Wir haben ja eben gelesen, dass es unverklagbar sein soll am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt sagt die Bibel in 1. Thessalonicher Vers 5 auch noch, um das, manchmal brauchst du ja mehr Zeugnisse, dass wir das nochmal sehen. Jetzt schreibt der Paulus an die Thessalonicher hier am Schluss nochmal so etwas wie ein Segen, nennen wir das ja. Er segnet sie und sagt dann ja, Vers 23 und 24, 1. Thessalonicher 5, 23 und 24, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Und das dürfen wir heute Morgen annehmen. Ein Vertrauen auf diesen treuen Gott, auf Jesus Christus, den treuen Zeugen, heißt es in Offenbarung einmal. Ihm kann ich vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist, weil er sein Wort niemals bricht. Wir machen manchmal Fehler. Wir werden wortbrüchig untereinander, ihm gegenüber. Aber er hält sein Wort und das dürfen wir heute Morgen wieder annehmen. Dass er auch hier arbeiten will bei uns. Dass hier was passiert und sich verändert. Und dann gibt es noch einen Vers zum Schluss. Und der ist wirklich, ich finde den ungeheuerlich, was der Paulus da wagt zu schreiben. Philemon, diesem kleinen Philemon-Brief, der ja nur Verse hat, kein Kapitel, er hat 25 Verse. Und da ist es dann im Vers 6, im Philemon-Brief Vers 6. Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Sag mal, Paulus, hast du Töne? So verdorben, wie wir sind, wenn wir nur 5 Minuten ehrlich in den Spiegel gucken mit unserem Herzen. Aber er sagt jetzt bei euch, ihr Gläubigen, die ihr an Jesus Christus glaubt, wird die Gemeinschaft, also das Miteinander teilhaben, wird wirksam, entsprechend der Erkenntnis, hier steht dieses stärkere Wort, Epignosis, also wirklich tiefe Vollerkenntnis, die nicht was mit Intellekt unbedingt zu tun hat, sondern eine geistliche tiefe Erkenntnis ist von geistlichen Wahrheiten, all des Guten, das in euch ist. Und wir haben viel Gutes durch Christus bekommen. Wir haben den geistlichen Segen in Christus, wir haben das ewige Leben, wir haben die Gnade. Und jetzt haben wir eigentlich alle Hausaufgabe, wenn wir jetzt wieder unsere Stelle Zeit machen, dass wir mal so die Bibel lesen und mal gucken, was ist jetzt in uns eigentlich gelegt worden. Denn das soll ich ja wissen, das soll mir ja bewusst sein, das soll ich in der Tiefe begreifen, damit die Gemeinschaft da ist. Denn dementsprechend wird die Gemeinschaft sein. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, was wir heute gelesen haben aus dem Wort Gottes, dann ist diese Gemeinschaft unglaublich gut und sie ist stark und wirksam. Denn wenn einer für uns sterben kann, für unsere Schuld, dass Gott es annimmt und von den Toten aufersteht, den Tod besiegt und uns so viel schenkt, dass wir gerettet werden können, obwohl wir elendige, böse Sünder sind, dann kann er uns auch hier eine Gemeinschaft geben, die stark ist und die wirksam ist, mit Schwierigkeiten, aber die trotzdem da ist und wirksam ist. Lass uns das heute mal mitnehmen. Hier. Wir machen jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft und ich würde vorschlagen, wir stehen jetzt auf, ich lese noch mal unsere 5 Verse oder 6 und dann halten wir Gebetsgemeinschaft. Stehen wir auf, nach Möglichkeit. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn auch das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wir beten.